Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. Reisen mit der Bahn können schnell mal zum Abenteuer werden. Weichenstörungen, Überholungen durch andere Züge, technische Defekte, Baustellen. Alles Gründe, warum Züge nicht immer pünktlich ans Ziel kommen. Derzeit kommen jetzt auch noch Tarifverhandlungen bei der Bahn dazu. Und da denkt man als Fahrgast natürlich erstmal, oh je, jetzt auch noch Streiks möglicherweise. Heute sind die Verhandlungen in die dritte Runde gegangen und vorerst gibt es keinen Grund, sich Sorge zu machen als Fahrgast. Warum, klären wir gleich. Zuerst aber schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Volker Hirt zu Gast, vor Ort. Herr Hirt, der DAX, der fährt derzeit einen Rekord nach dem anderen ein. Auch heute sieht es wieder gut aus. Was treibt die Kurse weiter an?
Ja, erstmals war am Morgen über 22.100 Punkte gestiegen. Aktuell sind wir bei 22.109, auch wegen frischer Impulse, die von den chinesischen Börsen kamen. Insbesondere in Hongkong wurden deutliche Gewinne verzeichnet. Und die mit Abstand wichtigste Aktie, größte Schwergewicht im DAX, hat erneut zulegen können. Die SAP-Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht.
Der DAX auf Rekordhoch, die Konjunktur am Boden, das sehen wir schon länger. Aber heute gab es ja auch mehrere Meldungen, die auch wieder nicht so richtig zur Partystimmung passen wollen. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft für den Bundesverband der deutschen Industrie kommt zu dem Schluss, dass deutsche Unternehmen zu wenig investieren. Und zwar unter anderem deshalb, weil die Politik keine klaren Weichen stelle. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Gästen. Sie haben ja einen Gesprächspartner dazu gesucht. Was sagt er denn zu den Studienergebnissen?
Ja, es ist Martin Lück von der Beratungsfirma Macro Monkey. Die deutsche Industrie zaudert bei Investitionen und Innovationen. Inwieweit halten Sie diese Erkenntnisse des BDI für plausibel?
Die halte ich für absolut plausibel. Das ist einfach so, wenn Unternehmen eine Planungssicherheit haben wollen, dann müssen sie mehrere Jahre in die Zukunft gucken. So werden einfach Investitionen gerechnet. Die werden über relativ lange Zeiträume gerechnet. Da sind hohe Kosten mit verbunden und diese Kosten müssen amortisiert werden. Und dafür braucht man einen Zahlungsstrom, der über mehrere Jahre verlässlich eingeht. Das heißt, Unternehmen brauchen Planungssicherheit und genau deswegen ist das auch die richtige Analyse.
Welche Beispiele für die große Verunsicherung sehen Sie?
Ja, vieles von dem, was in der jüngeren Vergangenheit aufgetaucht ist. Allen voran natürlich das Energiekostenproblem. Wir haben nach wie vor noch deutlich über doppelt so teure Strompreise allein in Deutschland im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Es gibt Länder in Europa, die noch günstiger sind. Das ist ein Thema. Und natürlich auch dieses ständige politische Hin und Her da immer gekommen ist. Auch im öffentlichen Raum unsinnige Debatten, die geführt worden sind über Verlängerung oder Wiederaufbau von Atomkraft. Verbrenner aus, ja oder nein. Das sind alles Dinge, die Unternehmen zusätzlich verunsichern. Aber ein Thema, das nicht so häufig diskutiert wird, ist das Thema China. Ich glaube, dass sich dort gerade fundamentale Umwälzungen tun, die eine große Rolle spielen für deutsche Unternehmen und für die deutsche Exportwirtschaft insgesamt. Das Thema wird noch unterschätzt, glaube ich.
China wird natürlich auch beeinflusst von der Politik von Donald Trump. Würden Sie sagen, dass die Amtszeit von Donald Trump für die deutsche Wirtschaft zur Unzeit gekommen ist?
Ja, definitiv. Wir haben schon genug Sorgen auch ohne Trump. Aber die größte Sorge könnte jetzt sein, dass Trump, und der vermischt ja auch Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick, eben um einen Deal zu machen. Wenn er jetzt zum Beispiel mit Zöllen droht, dann hat das ja einfach den Zweck, dass er Dinge erpressen möchte, die andere Länder aus seiner Sicht tun sollten. Wenn er zum Beispiel jetzt auch Deutschland und Europa unter Druck setzt und sagt, ihr müsst euch von China abwenden, weil das unser eigentlicher strategischer Rivale ist als Vereinigte Staaten, dann haben wir ein Problem, weil wir natürlich immer noch viel zu stark von China abhängig sind, sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Absatzseite. Und das wäre wirklich eine Situation, die für Europa noch mal schlimmer werden würde und damit für Deutschland das Problem auch noch mal extra verschärfen würde.
Haben das aktuelle Abwarten und die Zurückhaltung auch mit der bevorstehenden Bundestagswahl zu tun? Sprich, die Investoren erwarten dann eine entscheidende politische Wende mit Recht?
Also ich glaube schon, dass die Hoffnung immer zuletzt stirbt und meine eigene auch. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mit Unternehmern spreche, dann höre ich im Moment viel Skepsis. Ich höre im Moment viel die Erwartung eines weiter so nach dem Motto, wir enden sowieso in der nächsten GroKo und dann passiert wieder 4 Jahre lang nichts und dann haben wir ein ganz anderes Problem, weil dann eventuell nämlich die Rechtsradikalen viel stärker werden könnten. Das ist so die Hauptsorge, die ich sehe. Ehrlich gesagt, große Hoffnung auf die Zeit nach der Bundestagswahl höre ich im Moment nicht raus.
Aber inwieweit ist auch eine wie immer geartete Bundesregierung in Zukunft in ihren Entscheidungen unabhängig? Denn vieles wird eben doch noch in Brüssel entschieden.
Das ist richtig. Und da muss man auch sagen, dass die europäische Stoßrichtung im Moment dadurch geschwächt wird, nicht nur, dass Deutschland jetzt schon eine ganze Zeit de facto handlungsunfähig ist, sondern auch unser vielleicht wichtigster Nachbar, nämlich Frankreich, ja im Grunde eine massiv geschwächte Regierung hat und eigentlich so ein bisschen Weitwund da niederliegt. Und damit sind die Hauptantriebskräfte, also das, was man früher so als die Triebfeder Europas bezeichnet hat, im Grunde dysfunktional. Und das heißt, dass Europa im Moment auch keine wirklichen Entscheidungen treffen kann, die in irgendeiner Weise Richtung bessere Wettbewerbsfähigkeit und auch einer glaubwürdigen Antwort auf Trump und Amerika darstellen könnten.
Die Zwänge, unter denen die deutsche Industrie momentan steht, kann das auch dazu führen, dass sie eben verstärkt im Ausland investiert?
Ja, das passiert ja bereits. Ja. Wir sehen im Grunde eine starke Diskrepanz. Typischerweise war das eigentlich immer so, dass Unternehmen, wenn sie im Ausland investiert haben, dass sie dann aber auch im Inland investiert haben. Das war dann eine investitionsfreudige Zeit und dann ist es halt in beide Richtungen gegangen. Im Moment sehen wir aber ein Auseinanderlaufen. Wir sehen mehr Investitionen im Ausland, Unternehmen, die tatsächlich ganz gezielt das Land verlassen. Übrigens auch qualifizierte Arbeitskräfte, die das Gleiche tun. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen dringend an den Standortbedingungen arbeiten in diesem Land. Und die Voraussetzungen dafür sind ja bekannt, die sind bestens definiert. Bürokratieabbau, bessere Effizienz, bessere Kommunikation auch zwischen dem öffentlichen Sektor und dem privaten Sektor. Viele, viele Dinge, die da passieren müssen, bessere Digitalisierung. Das ist alles definiert. Es hapert im Moment nur an der politischen Antwort.
Ja, vielen Dank an Martin Lück von der Beratungsfirma MacroMonkey.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Dann blicken wir noch kurz auf einige Unternehmen, Herr Hirt. Gute Zahlen gab es heute von Siemens Energy.
Ja, sehr starke Zahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Auftragsbestand über 131 Milliarden Euro, neuer Rekord und auch die Aussichten sind sehr gut.
Die Deutsche Börse hat auch Zahlen vorgelegt, auch gute. Wie sind die Details?
Ja, der Börsenbetreiber hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen sehr gut verdient. Außerdem blickt das Unternehmen nach dem Rekordjahr optimistisch in die Zukunft. Anleger finden es gut. Der Anteilsschein kostet etwas mehr als 246 Euro, so viel wie noch nie.
Noch kurz der Blick auf die Commerzbank. Da gab es Gerüchte um den Stellenabbau.
Ja, bei einer Gesamtbelegschaft von rund 42.000 Mitarbeitern sollen 4.000 Stellen gestrichen werden. Allerdings gibt es dazu keine offizielle Bestätigung seitens der Commerzbank.
Und dann blicken wir noch auf Anleihen Euro und Gold.
Umlaufrendite deutlich gestiegen auf 2,37%. Der Euro hat leicht gewonnen, kostet 1,0375 $. Und Gold leicht gefallen, die Feinunze auf 2.778 Euro.
Das war das Börsengespräch heute mit Volker Hirt. Ja, und jetzt sprechen wir über die Deutsche Bahn. Die Bahn steckt derzeit in Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Heute sind die Gespräche in die dritte Runde gegangen. Noch liegen Positionen der Gewerkschaft und des Konzerns weit auseinander, aber der Einigungswillen ist zumindest groß, das berichtet Dieter Nürnberger.
Wer 5 Tage lang verhandeln will, dem darf getrost ein Einigungswille unterstellt werden. Ein Verhandlungsmarathon also, um in der dritten Tarifrunde zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn AG einen Abschluss zu erzielen. Wenn möglich bis zur Bundestagswahl, damit beide Seiten Planungssicherheit haben, sagt Martin Seiler, Verhandlungsführer der Deutschen Bahn AG.
Wir haben beidseitig mehrfach erklärt, dass wir alles dran setzen wollen, fertig zu werden. Sicherlich wird es keinen Abschluss um jeden Preis geben. Wir haben jetzt erstmal 5 Tage Zeit und die sollten wir auch wirklich nutzen.
In den bisherigen 2 Verhandlungsrunden konnte man sich zumindest bei den Entgeltvorstellungen annähern. Die EVG fordert generell 7,6% mehr und ein Zusatzgeld von 2,6% für Schichtarbeiter, welches als Wahlmöglichkeit formuliert ist. Die Zulage könnte somit auch in freie Tage umgewandelt werden. Hinzu kommt die Forderung nach einer Bonuszahlung von 500 Euro, nur für EVG-Mitglieder im Bahnkonzern. Und zum Tarifpaket der Gewerkschaft gehört zudem eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2027. EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschei.
Es geht uns, gerade angesichts der letzten Äußerungen von Kanzlerkandidat Merz zur Zerschlagung des Konzerns, um Beschäftigungssicherung, natürlich auch um Prozente. Da liegt immer noch zu wenig. Wir wollten auf Schichtarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gucken. Dazu gehört auch der EVG-Mitgliederbonus, der noch nicht angeboten ist.
Das jüngste Angebot der Bahn AG für die rund 100.000 Schichtarbeitenden bietet insgesamt ein Plus von 7,9% in 2 Stufen, bestehend aus Lohnzuwachs und Zusatzgeld. Ungewöhnlich für eine Tarifrunde, die Gewerkschaft hatte anfangs keine Laufzeitforderung für den auszuhandelnden Tarifvertrag aufgestellt, wohl um der anderen Seite einen Kompromiss zu erleichtern. Das Angebot der Bahn sieht nun eine Laufzeit von 37 Monaten, also von gut 3 Jahren vor, ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Ausgeschlossen ist das aber nicht, sagt die Vertreterin der Gewerkschaft.
Es kommt am Ende aufs Gesamtpaket an. Wenn die Prozente stimmen, dann können wir über Laufzeiten sicherlich reden.
Die Deutsche Bahn AG steckt mitten in einem Sanierungsprozess. Viele Experten sprechen auch längst von Krise. In der Güterverkehrssparte der Unternehmenstochter DB Cargo könnten beispielsweise bis zu 5.000 Stellen gestrichen werden. Ob sich solche Restrukturierungspläne mit der EVG-Forderung einer Beschäftigungsgarantie vereinbaren lassen, ist noch nicht endgültig geklärt. DB-Verhandlungsführer Martin Seiler.
Wenn wir uns auf eine entsprechende Laufzeit, eine längere Laufzeit verständigen, dann können wir uns vorstellen, insgesamt für alle Gesellschaften, für die wir hier sprechen, auch für die DB Cargo, zu einer Beschäftigungssicherung zu kommen.
Die heraushörbare Kompromissbereitschaft ist auch eine gute Nachricht für Bahnkunden. Denn bis Ende März gilt noch der alte Tarifvertrag. Streiks sind somit ausgeschlossen. Und bis dahin wollen beide Seiten eigentlich eine Einigung erzielt haben.
Dieter Nürnberg berichtete über die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn. Und jetzt kommen wir zu den Tarifverhandlungen bei der Post. Da geht es nicht ganz so friedlich zu. In den vergangenen Wochen gab es bereits Warnstreiks und viele Menschen mussten länger auf Briefe und Pakete warten. Auch da hat heute die 3. Verhandlungsrunde angefangen. Die Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich 2 Tage Zeit genommen, um einen neuen Tarifvertrag zu vereinbaren. Im besten Fall, sonst drohen weitere Streiks, wie Jörg Sauerwein berichtet.
Für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post fordert die Gewerkschaft Verdi 7% mehr Geld. Und das, obwohl der letzte Abschluss vor rund 2 Jahren bereits ein durchschnittliches Plus von 11,5% mehr Geld gebracht hatte. Trotzdem müsse der neue Tarifvertrag noch einmal eine deutliche Lohnsteigerung bringen, meint Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kotschisch.
Weil es zum einen einen Inflationsausgleich geben muss. Die Inflation ist nach wie vor hoch. Die Preise für Lebensmittel und den täglichen Bedarf sind gerade für Menschen mit niedrigeren Entgelten kaum zu bewältigen.
Außerdem fordert die Gewerkschaft noch 3 zusätzliche Urlaubstage, für Verdi-Mitglieder sogar 4. Nachdem die ersten beiden Verhandlungsrunden im Januar aber noch kein Ergebnis brachten, sind tausende Postbeschäftigte deutschlandweit für die Forderungen in den vergangenen Wochen an insgesamt 6 Tagen in den Streik getreten, unter anderem auch in Bonn.
Die Inflation ist dauerhaft da. Und deswegen muss auch mit der Inflation das Gehalt steigen.
Wir brauchen mehr Urlaub und Freizeit, weil es schon ein harter Job ist, natürlich.
Nach Gewerkschaftsangaben arbeiten rund 90% der Beschäftigten unter hoher körperlicher Belastung. Deshalb sei es auch kein Wunder, dass der Krankenstand, zum Beispiel unter den Zustellern, häufig deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland liege. Und damit begründet Verdi auch die Forderung nach mehr freien Tagen. Weitere Urlaubstage kosten die Post allerdings auch mehr Geld, genauso wie Lohnerhöhungen. Die Vorstellungen von Verdi hält man in der Bonner Konzernzentrale für nicht finanzierbar, sagt Postsprecherin Jessica Baller. Unter anderem, weil die wirtschaftliche Situation schwierig sei, die Briefzahlen immer weiter sinken und das Unternehmen noch mehr investieren müsse.
Eine solche Erhöhung würde bedeuten, dass wir nicht mehr für die Sicherheit der Arbeitsplätze garantieren können, weil wir eben die wirtschaftliche Realität der Finanzen sehen, die wir nun mal haben. Wir wollen keine Querfinanzierung anderer Unternehmensbereiche für Post und Paket Deutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier gesund wirtschaften und mit Augenmaß.
Bei der Post hofft man, dass in den nächsten beiden Tagen am Verhandlungstisch der Durchbruch gelingt und es keine weiteren Streiks gibt. Auf der Verdi-Seite des Tisches wird Andrea Kotschisch sitzen und sie hofft, dass man ihr nicht wieder mit dem Argument kommt, die Forderungen seien nicht finanzierbar, denn das hält sie für falsch.
Wir stellen ja keine Forderungen, die ein Unternehmen in echte Schwierigkeiten bringen würden, dann würden wir auch die Arbeitsplätze in Gefahr bringen. Das ist ja völlig absurd, das tun wir nicht. Wir wissen, dass die Briefmengen zurückgehen, wir wissen aber auch, dass die Paketmengen steigen. Dort sind auch die Preise erhöht worden. Es muss in gutes Personal investiert werden. Das kostet Geld. Es sind nicht genug Leute an Bord. Und deswegen sind die Forderungen aus unserer Sicht sehr wohl finanzierbar.
Sollten sich beide Seiten allerdings in dieser Woche nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen, dann drohen schon bald weitere Warnstreiks bei der Post. Vielleicht nicht vor der Bundestagswahl, um die Briefwahlen nicht zu gefährden, aber schon in 1,5 Wochen, kurz nach dem Wahlabend, könnte Verdi den Druck weiter erhöhen, zum Leidwesen von Millionen Postkunden.
Die Mitarbeiter der Post fordern mehr Geld als Inflationsausgleich, Jörg Sauerwein berichtete. Und wir bleiben beim Thema Einkommen. In Deutschland wird viel über finanzielle Gleichstellung diskutiert. In der Praxis ist sie aber offenbar noch nicht erreicht. Bei mehr als jeder zweiten erwerbstätigen Frau in Deutschland reicht das eigene Einkommen nicht zur langfristigen Existenzsicherung. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbund. 53% der arbeitenden Frauen sind danach betroffen. Welche Maßnahmen der DGB empfiehlt, das berichtet Volker Fintermer.
Schaut man auf die Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland, dann gibt es da seit Jahren eigentlich einen positiven Trend. Mit knapp 47% aller Frauen im erwerbsfähigen Alter liegt sie fast auf dem gleichen Niveau der männlich Beschäftigten. Richtet man den Blick jedoch auf die Einkommen, dann gibt es da weiterhin erhebliche Unterschiede, die sich vor allem darin begründen, dass 3/4 der Frauen in Teilzeit beschäftigt sind und das oftmals in sozialen Berufen, deren Bezahlung deutlich hinter dem allgemeinen Gehaltsniveau der männlichen Beschäftigten zurückbleibt. Eine unabhängige und selbstständige Lebensführung ist unter diesen Umständen kaum möglich, sagt Anja Voisthoff, die Leiterin der Abteilung Frauen-, Gleichstellungs- und Familienpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund, die das in einer neuen Studie untersucht hat.
Aufgrund dieser Studie haben wir festgestellt, dass die meisten Frauen ihre Existenz nicht selbstständig sichern können. Das heißt, sie haben nicht genug Einkommen, um wirtschaftlich für sich zu sorgen. Vor allem ist es ein Problem in der langen Frist. Das heißt, sie können nicht vorsorgen für Auszeiten oder für die Rente. Und besonders problematisch wird es, wenn sie Kinder haben und diese ernähren sollen.
Neben dem Anteil an Teilzeit und den entsprechend niedrigeren Einkommen zählt zu den wesentlichen Gründen für diese Lücken auch, dass Frauen in Deutschland ihre Erwerbstätigkeit häufiger und auch länger als Männer unterbrechen. Deshalb ist gerade bei Paaren mit minderjährigen Kindern nach wie vor der Mann derjenige, der für den Großteil des Familieneinkommens sorgt. Nach dem jüngsten Väterreport der Bundesregierung arbeiten bei Paaren 44% der Männer in Vollzeit und die Frau in Teilzeit. Bei weiteren 26% ist nur der Mann erwerbstätig und bei 14% der Paaren mit Kindern arbeiten beide Eltern in Vollzeit. Zwar hat sich bei der Kinderbetreuung in den letzten Jahren etwas getan, betont Voisthoff, aber von einem zufriedenstellenden Angebot kann nach wie vor keine Rede sein. Doch allein auf die Kinderbetreuung zu schauen, wird da auch immer weniger hinreichend.
Wir müssen auch sehen, dass wir das gleiche Problem bekommen im Angesicht des demografischen Wandels hinsichtlich der Betreuung von Pflegebedürftigen, von älteren Menschen, die Unterstützungsbedarf haben. Das ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen.
Und gerade diese Frage dürfte in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Der DGB fordert vor diesem Hintergrund eine Umverteilung bei der Sorgearbeit, damit sich das Paare besser aufteilen können.
Wir müssen dafür sorgen, dass Männer mehr mit anpacken. Das setzt voraus, dass die Bundesregierung auch die entsprechenden Anreize setzt. Wir brauchen mehr Partnermonate im Elterngeld und vor allem muss auch der Mindestbetrag und der Höchstbetrag beim Elterngeld erhöht werden, weil sonst die Verluste für Paare zu groß sind, wenn Väter in Elternzeit gehen.
In dieser Hinsicht geben die Wahlprogramme der Parteien da nur allgemeine Hinweise, sagt Anja Voisthoff, und bleiben weit hinter den konkreten Anforderungen zurück.
Viele Frauen sind finanziell abhängig, sagt eine Studie, Volker Fintermer berichtete. Günstig per Smartphone in Aktien und Fonds investieren, das versprechen sogenannte Neo-Broker wie Trade Republic oder Scalable Capital. Die Unternehmen sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Jetzt hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die beiden Anbieter abgemahnt und Trade Republic sogar verklagt. Warum, berichtet Sebastian Schreiber.
Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es. Bei Banken und Brokern ist das nicht anders, zum Beispiel wenn es um die besten Zinssätze geht. Anbieter wie Trade Republic und Scalable Capital, sogenannte Neo-Broker, werben mit vergleichsweise hohen Zinsen von derzeit 2,75%. Die bekommen Sparer, wenn sie Geld auf den Verrechnungskonten ihrer Depots parken, einsehbar, jederzeit bequem per App. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bemängelt jedoch, die Werbung der Neo-Broker sei irreführend. Konkret geht es darum, wie die Einlagen abgesichert sind. Dazu Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Wenn man die App aufmacht, sieht man ein Guthaben. Da steht dann zum Beispiel 10.000 Euro. Und jeder Verbraucher wird denken, für die 10.000 Euro Guthaben gibt es natürlich eine Einlagensicherung. Aber das ist genau nicht der Fall.
Man müsse erst in das Kleingedruckte vordringen, so Nauhauser, um dann herauszufinden, dass die Broker einen Teil der Einlagen in sogenannte Geldmarktfonds stecken. Bei dieser Form der Geldanlage wird zum Beispiel in Anleihen mit kurzer Laufzeit investiert. Grundsätzlich gelten auch Geldmarktfonds als risikoarm. Jedoch, so Nauhauser, unterliege dieser Teil des Geldes nicht mehr der gesetzlichen Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro. Das unterscheidet das Angebot der Neobroker von klassischen Tagesgeldkonten.
Solange da keine Bankenkrise droht oder ähnliche Finanzmarktinstabilitäten kommen, wird das Geld dort sicher sein. Aber man muss eben wissen, dass es nicht eine Einlagensicherung ist, sondern dass es ein Geldmarktfonds ist.
Im Fall von Trade Republic hat sich die Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg nun zu einer Klage entschieden, die beim Landgericht Berlin liegt. Der Neobroker wehrt sich gegen die Kritik der Verbraucherschützer. Auf Anfrage teilt Trade Republic schriftlich mit:
Trade Republic hat die Abmahnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vor einigen Tagen zurückgewiesen. Die Vorwürfe decken sich in keiner Weise mit dem Feedback und dem Nutzungsverhalten unserer Kunden. Die Diversifizierung der Kundeneinlagen auf mehrere Partnerbanken sowie in qualifizierte Geldmarktfonds ist keine Neuerung, sondern wurde bereits Ende Mai 2024 eingeführt.
Auch Scalable Capital ist von der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg abgemahnt worden. Eine Klage liegt derzeit aber nicht vor. Die Verbraucherschützer verweisen auf eine Frist, die am Donnerstag auslaufe. Scalable Capital betont, man stehe in einem konstruktiven Dialog mit den verschiedenen Beteiligten. Weiter heißt es schriftlich:
Unser Angebot sehen wir nicht als Konkurrenz zu Tagesgeldangeboten an. Diese haben weiterhin ihre Daseinsberechtigung, insbesondere für Kundinnen und Kunden, die einen vollständigen Schutz durch die Einlagensicherungssysteme präferieren und dafür gegebenenfalls auch eine geringere Verzinsung akzeptieren.
Ob die Neobroker nun per Gerichtsentscheid dazu verpflichtet werden, Kunden noch offensiver und deutlicher über mögliche Risiken aufzuklären, wird sich vor dem Landgericht Berlin klären. Wann zu der Klage gegen Trade Republic eine Entscheidung fällt, ist noch nicht bekannt.
Verbraucherschützer haben Klage gegen den Online-Broker Trade Republic eingereicht. Sebastian Schreiber berichtete darüber. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Kommentiert wird darin der Vorstoß von Elon Musk, zusammen mit Investoren OpenAI kaufen zu wollen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht die Offerte als eine Kampfansage. Wenn der reichste Mann der Welt mit einem Konsortium rund 100 Milliarden Dollar bietet für ein junges Unternehmen, das noch keinen Dollar verdient hat, wird deutlich, wie gewaltig das Potenzial künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren eingeschätzt wird. Zumal die Dynamik im Markt noch zugenommen hat, nachdem DeepSeek aus China vor wenigen Tagen mit atemberaubenden Ergebnissen gezeigt hat, dass das Rennen noch nicht zugunsten der Amerikaner entschieden ist. Das Handelsblatt aus Düsseldorf befürchtet große Interessenkonflikte, sollte es zu einer Übernahme von OpenAI durch Musk kommen. Tesla und SpaceX, die von milliardenschweren Staatsaufträgen profitieren, könnten von Musks Nähe zur Macht direkt profitieren. Als Special Government Employee ist er von vielen Transparenzpflichten befreit. Jetzt könnte er auch in der Regulierung von künstlicher Intelligenz mitmischen und so die Spielregeln in einem der wichtigsten Zukunftsfelder zu seinen Gunsten beeinflussen. Die Übernahme wäre ein weiterer Schritt, um die Kontrolle über eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zu erlangen. Die Stuttgarter Zeitung notiert, noch gibt es Macho-Rivalitäten im Silicon Valley. OpenAI-Gründer Altman mag Musk nicht und auch der Verwaltungsrat der Firma und Großeigentümer Microsoft werden bei 100 Milliarden Dollar nicht schwach. Doch wenn so etwas der einzige Schutzwall gegen Musks Größenwahn ist, droht irgendwann Düsteres. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen bezieht sich auf den KI-Gipfel, der gestern in Paris endete. Der Wettkampf um die Vorherrschaft in diesem Technologiefeld hat noch einmal Fahrt aufgenommen. Und längst ist nicht ausgemacht, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Das hat unter anderem mit DeepSeek zu tun. Dieses chinesische Unternehmen hat jüngst mit seinem leistungsfähigen Sprachmodell überrascht, das deutlich kostengünstiger sein soll als die immer mehr Rechenleistung und damit enorme Energiemengen verschlingenden Marktführer. Bislang waren US-Unternehmen wie OpenAI oder Google der Konkurrenz scheinbar uneinholbar enteilt, weil sie neben dem wissenschaftlichen Know-how ausreichend Kapital zur Verfügung haben. Jetzt zeigt sich, dass auch ohne riesige Budgets beeindruckende Ergebnisse möglich sind.
Das war die Wirtschaftspresse. Jetzt endet unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bin Katja Scherer und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.